D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Also wenn so ist wie am vergangenen Wochenende, dann fühle ich mich wie so ein Schwamm. Also ich musste alles aufsaugen an Infos über München. Und zwar alle Infos, die ich so bekommen konnte innerhalb relativ kurzer Zeit. Ich habe das gemacht über Twitter, über Facebook, über Zeitung, Online, Fernsehen. Und nach 3 oder 4 Stunden habe ich dann gemerkt, oh, ich muss aufhören. Ich muss das Handy weglegen, ich muss den Fernseher ausmachen, weil sonst fliegt mir der Kopf weg. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht auch nicht. Ich wollte euch das gerne erzählen, weil wir uns in dieser Stunde Redaktionskonferenz mit Medienfasten beschäftigen und warum wir an dieser Stelle jetzt einfach mal festhalten, dass das an der einen oder anderen Stelle auch mal ganz gut tut. Pascal Fischer heute Abend mit mir im Studio. Machst du das auch manchmal, dass du sagst, so jetzt ist mal Schluss?
Naja, eher so mal ein Tag am Wochenende. Das finde ich tut gut, aber dann will man ja doch wissen, was passiert.
Ja, das ist richtig. Aber vielleicht manchmal auch, wenn man so ein Gefühl hat, so jetzt geht einfach nichts mehr rein, ist das vielleicht nicht die schlechteste Lösung. Also, Pascal bleibt heute bei mir und wir werden uns außerdem noch darum kümmern, ob im Moment die Welt wirklich durchdreht oder ob das nur so ein subjektives Gefühl ist. Das alles in der Redaktionskonferenz heute am Montagabend. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo!
D-Radio Wissen.
Ich bekomme das immer wieder mit in meiner Timeline, wenn es zu viel wird mit den neuesten Nachrichten und mit Mutmaßungen zu Anschlägen wie denen von Nizza, Würzburg, München oder Arnsbach, dann schreiben immer mal wieder ein paar Leute, so und jetzt Twitter und Facebook aus, ist mir gerade alles zu viel. Das ist dann eher kurzfristig und ein paar Tage später ist man dann doch wieder dabei. Christoph Koch, der hat das länger durchgezogen und schon zwar vor 6 Jahren hat er das gemacht. Da hat er sich selber eine Internet-Fastenkur verordnet und zwar für 6 Wochen. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben. Ich bin dann mal offline. Ich habe mit Christoph gesprochen vor der Sendung und wollte erstmal von ihr wissen, wie schwer war das denn eigentlich für dich mit dem Offline-Sein?
Ich habe in der Zeit natürlich nicht komplett abgeschnitten von der Welt gelebt, auch wenn es einem ja erstmal so vorkommt, weil Fernsehen und Radio und Zeitung lesen war nach wie vor noch erlaubt. Ich habe aber eben gemerkt, dass sich in der Zeit vor diesem Offline-Gehen sich eben schon viel von diesem Medienkonsum eben in Richtung Online und Internet verschoben hat. Und da wurde es dann eben erstmal deutlich ruhiger. Also der Tag ging nicht erstmal direkt los mit eben E-Mails abarbeiten und hier reingucken und was steht da im Netz, und sondern war alles wieder ein bisschen entspannter. So viel verpasst man letztlich doch nicht. Also wenn man nicht eben permanent auf Reload klickt und sich den Live-Ticker eben so im 10-Sekunden-Takt irgendwie reinzieht.
Und das mit dem Live-Ticker hast du oder mit den Eilmeldungen beispielsweise, das hast du nicht vermisst. Das hat dich eher entlastet.
Das hat mich tatsächlich eher entlastet und das ist auch eigentlich eine der Sachen, die ich beibehalten habe, weil ich bin natürlich wieder ins Online-Leben zurückgekehrt. Also dauerhaft den Stecker ziehen ist ja tatsächlich kaum noch möglich. Aber was ich einfach tatsächlich jedem empfehlen kann und was ich seitdem gemacht habe, ist eben diese ganzen eben Push-Nachrichten, Eilmeldungssachen, die eben direkt auf dem Handy eingehen, zu deaktivieren. Mittlerweile fragt ja nicht jede App irgendwie danach, dürfen wir ihnen Mitteilungen senden, da erstmal generell Nein zu sagen. Und auch manchmal, wenn es natürlich vielleicht schwerfällt, sich fragen, muss ich eben wirklich Informationen im Sekundentakt haben, von denen sich dann ja doch ein Großteil später wieder als falsch rausstellt oder eben als ungesichert und so weiter. Also ich glaube, da ist manchmal sich selbst zu so einer gewissen Ruhe zu ermahnen und nicht gierig im Kundentakt die Informationen aufzusaugen, ist ganz, ganz hilfreich, aber gleichzeitig natürlich auch sehr schwierig.
Ja, eben weil man ja, ich kenne es halt von mir selber, ne, es passiert irgendwo was auf der Welt und man hat einfach das Bedürfnis, dass man ja selber auch gerne möglichst schnell mehr wissen möchte, auch wenn mir im selben Moment klar ist, so schnell geht's eben gar nicht, weil Kollegen müssen erstmal recherchieren, gegebenenfalls dann eben auch man selber. Also das ist tatsächlich so dieser Zwiespalt, finde ich. Das ist ganz schwierig, sich da selber zu disziplinieren, glaube ich.
Absolut, weil wir haben ja dann so eine komische Schizophrenie. Wir wollen eben einerseits Informationen sofort, sie sollen aber bitte schon verifiziert und geprüft und wir wollen eigentlich schon das abschließende Bild, aber das eben bitte sofort. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Also entweder, da muss man sich dann so ein bisschen entscheiden, entweder will ich tatsächlich diesen ungefilterten Nachrichtenstrom, also wird ja immer so ein bisschen beschrieben, so trinken aus dem Feuerwehrschlauch, dann kriege ich natürlich alles sofort, inklusive jedem Unsinn, der da regelmäßig wieder kursiert, von gefälschten Fotos über einfach Missverständnissen, das ist ja dann, bleibt ja nicht aus. Oder ich sage eben, na gut, ich lass es gut sein und schaue mir morgen an, wie sich die Sache entwickelt hat. Dann kriege ich vielleicht schon gesichertere Ergebnisse, muss aber eben diese Geduld haben. Es geht ja hoffentlich auch nicht jeden Tag um dramatische Großereignisse und Anschläge und so weiter, sondern das gilt ja auch für die kleineren Themen, wenn es einem da ab und zu gelingt, einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, das muss ich jetzt nicht im Sekundentakt mehr reinziehen, dann ist es vielleicht für die nervliche Gesundheit ganz, ganz hilfreich.
Christoph Koch hat sich vor ein paar Jahren dem ganzen Medienwahnsinn mal entzogen, war 6 Wochen offline. Es hat ihm in der Zeit auf jeden Fall ganz gut getan. Es war ein etwas entspannteres Leben, aber mittlerweile ist er natürlich auch wieder drauf, nimmt sich aber immer mal wieder zumindest kurze Auszeiten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vor gut einer Woche der Anschlag in Nizza, am Freitag der Amoklauf in München, über den wir auch berichtet haben, hier in D-Radio Wissen. Und heute Nacht dann die Meldung, dass es einen Sprengstoffanschlag in Arnsbach gegeben hat, bei einem Festival. Und über die wir Medien, über diese Ereignisse natürlich auch berichten. Und damit meine ich eben auch uns, D-Radio Wissen. Wir haben uns gefragt, welche Rolle wir Medien eigentlich spielen bei diesen ganzen Meldungen, weil wir berichten eben über diese Anschläge, über die Amokläufe und fragen uns dann natürlich auch, welchen Effekt hat das? Hat das zum Beispiel einen Effekt auf Nachahmer? Frank Schwab, der ist Medienpsychologe, mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, Medienpsychologe an der Uni Würzburg. Und ich wollte von ihm wissen, bei Selbsttötung, also wenn jemand zum Beispiel vor einen Zug gesprungen ist, dann berichten die Medien generell nicht. Und die Kritik, die jetzt eben lauter wird, ist ja, dass es doch besser wäre, bei dieser Reihe von Anschlägen und Attacken jetzt ebenfalls nicht zu berichten. Was sagen Sie dazu?
Also gar nicht zu berichten halte ich für problematisch, weil es natürlich über die sozialen Medien ja doch berichtet wird und eben in einer unprofessionalisierten Form. Ne? Also wir haben es ja nicht mit Medienprofis zu tun, sondern mit irgendwelche Leute, die irgendetwas berichten, wo man dann nicht sicher ist, wie vertrauenswürdig die Quelle wäre.
Aber trotz allem, also würde es etwas ändern an der Art und Weise, vielleicht auch in welcher Taktung die Medien berichten, was zum Beispiel Nachahmer von Taten angeht?
Ja, das ist ganz gut erforscht, soweit man da, man kann ja nicht auf allzu viele Zahlen zurückgreifen. Also diese Taten sind ja zum Glück relativ selten. Trotzdem kann man einen Nachahmungseffekt belegen. Also so etwas wird nachgeahmt. Da werden Skripte, also Handlungsanweisungen der Täter übernommen. Teilweise werden die idealisiert oder man identifiziert sich mit ihnen. Und da wäre es Aufgaben der Medien, gegen diese Möglichkeiten eines potenziellen Nachahmers sich zu identifizieren, das zu glorifizieren oder irgendwie zu idealisieren, da dagegen zu halten. Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, den Täter doch so weit unkenntlich zu machen, dass zum Beispiel diese narzisstische Bühne, also eine Bühne, wo man dann sich ganz toll für ein paar Minuten vorkommt und großartig, dass sowas zum Beispiel verhindert wird.
Also, dass man den Täter einfach gar nicht zu Gesicht bekommt, den
ja,
oder die Täter.
Ja, durch Weichzeichner oder so Verpixelung, ne, dass der nicht diesen Ruhm, kurzfristigen Ruhm einer, aus dessen Perspektive sehr oft eine Großtat, dass er das eben nicht genießen kann und auch keiner auf die Idee kommt, der könnte etwas, ne, für sich dann in der Richtung inszenieren.
Wäre es also besser oder vernünftiger, verantwortungsvoller von den Medien, den Fokus auch mehr auf die Opfer oder auf die Angehörigen zu richten, oder ist das auch schwierig?
Das ist auch schwierig, weil natürlich, ne, das Leid der Opfer sozusagen in diesen, das sind ja oft Rachegeschichten, die da im Hintergrund stehen. Also viele dieser Täter wollen sich ja für eine erlebte unfaire Behandlung und eine Demütigung, einen Statusverlust wollen, die sich rächen. Und da ist ja das Leid der Opfer etwas, auf was sie auch abzielen. Von daher, das Leid der Opfer jetzt intensiver darzustellen, ist ebenfalls problematisch, je nach Motivlage eines potenziellen Nachahmungstäters.
Sie haben ja jetzt eben schon mal die sozialen Medien angesprochen, auch was eben berichten berichten oder nicht berichten angeht. Im Endeffekt ist es gar nicht mehr möglich. Aber wie erreicht man diejenigen, die ja diese sozialen Medien auch ja als Nachrichtenkanal im Endeffekt dann einfach nutzen?
Ja, ich glaube, dass man das in den sozialen Medien natürlich, ne, dass sich die Leute da melden müssen und darauf hinweisen, Achtung, überlegt euch, was ihr hier tut. Das passiert ja auch. Im Fall von München haben sich ja viele Leute recht vernünftig auch in den sozialen Medien verhalten. Andere haben sich unvernünftig verhalten. Das war aber auch zu erwarten. Aber trotzdem war ich doch eher überrascht, wie gut die Polizei da gearbeitet hat. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und auch der Medieneinsatz der Polizei war überraschend gelungen. Und ich fand auch, dass diese Leute, die soziale Medien genutzt haben, auch viele sich sehr vernünftig verhalten haben und man nicht sagen kann, dass es praktisch totale Hektik, Chaos und Unvernunft geherrscht hat.
Herr Schwab, wenn wir es am Ende vielleicht mal zusammenfassen, wie sollte Ihrer Meinung nach die Medien mit den ganzen Nachrichten der vergangenen Woche umgehen?
Ja, ich glaube, reflektiert, ne? Sie sollten drüber nachdenken, dann gegen recherchieren, die sollten sich Zeit lassen. Das ist ja insgesamt ein beklagter Trend. Die sozialen Medien machen alles so schnell und hektisch und damit auch fehleranfällig. Und da finde ich, sollten die klassischen Qualitätsmedien, ne, vielleicht einen Gang zurückschalten.
Ja, da sind wir wieder bei der Zeit. Das ist ja eben auch auf die Kritik. Die und die melden das schon und beispielsweise ARD und ZDF, die haben da immer noch nichts. Und wenn man dann eben sagt, ja aber wenn ihr fundierte, gegen recherchierte Informationen haben wollt, braucht es eben auch vielleicht mal länger als 2 Minuten. Das ist ja, glaube ich, dieser große Zwiespalt.
Genau. Ja, ich glaube, da kommt man auch nicht raus. Qualität braucht Zeit. Das wird schwierig, aber wir haben, glaube ich, immer noch den so einen Zustand, dass wir sagen, wenn es ernst wird, eine Krise auftaucht, wollen viele Leute die klassischen Medien hören und eine sichere Quelle haben und schalten dann dort auch hin und gehen dann auch teilweise wieder aus den sozialen Medien in die klassischen zurück. Wenn sich das nicht ändern soll, glaube ich, muss diese Qualität garantiert werden oder hochgehalten werden. Sonst haben wir irgendwann den Zustand, dass alle in die sozialen Medien gehen, weil die schneller sind und dann so ein Informationswirrwarr entsteht, jenseits einer Professionalisierung, die ja doch ein großer Vorteil ist in einer Informationsgesellschaft.
Frank Schwab ist Medienpsychologe an der Uni Würzburg und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie Medien berichten sollten, wenn Anschläge passieren, wie zum Beispiel in München, Nizza oder in Ansbach.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Halten wir nochmal fest, das Internet vergisst, fast nichts. Ne? Und damit dieses Internet fast nichts vergisst, muss es natürlich auch Menschen geben, die das möglich machen. So wie 2 Amerikanerinnen aus Los Angeles und New York kommen die und die archivieren alle Outfits von Sex and the City auf Instagram. Pascal Fischer, unser altes Fashion-Victim, ist natürlich genau dein Thema. Stellen uns die beiden Damen nochmal vor.
Das sind Lauren Garoni und Chelsea Fairless, 28 und 31 Jahre alt. Und die haben sich schon im Studium kennengelernt. Die eine ist heute Regisseurin, die andere Designerin. Und ihre Leidenschaft, ja, das war halt ab 98 Sex and the City. Also die Serie über Carrie, Samantha, Miranda, Charlotte, Singles in New York, daten rum, erleben alles Mögliche. Naja, und diese beiden Macherinnen dieses Accounts, die posten jetzt Standfotos aus der Serie. Account heißt Every Outfit on SATC, also Sex in the City.
Sex in the City, genau.
Heute zwar nur 67 Bilder zu sehen, aber schon 161.000 Abonnenten.
Gut, ich nehme an, du hast dir einige dieser Bilder angeschaut.
Mhm.
Was gefällt dir besonders?
Ja, also man muss so ein bisschen sagen, das Ziel ist wohl nicht so sehr, diese glamourösen Klamotten zu zeigen, die du ja sowieso siehst, wenn du googelst, sondern eher so das Obskure, also ein durchsichtiger BH aus Edelstein oder so ein lila Kitsch-Kimono, Carrie im Tütü oder auch ein Jeans.
Ach, das mag ich gerne.
Ja. Oder so ein Jeanshemd für Männer, ne? Das sieht echt aus wie aus den 80ern, so passend zum Jeans-Sparbuch. Also wirklich eher so obskur und schrill und retro, trashig, campig. Für die Macherin dieses Accounts wirkt die Show auch nach 10 Jahren echt puritanisch peinlich. Garoni hat dem Magazin Slate nämlich gesagt, heute würde man sich dann auch noch fragen, wie kommen die eigentlich an all die Klamotten? Da muss doch wohl ein Sugar Daddy im Hintergrund sein.
Gleiche Klamotten, ganz andere Fragen. So viel hat sich geändert. Da haben ein paar Kleidchen wohl eine Staubschicht bekommen. Ein neuer Account will alle Outfits aus der Serie Sex and the City präsentieren. Die Highlights daraus hat euch Pascal Fischer schon mal vorgestellt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, das ist eine schöne Hintertür, die das Internationale Olympische Komitee da aufgemacht hat oder aufgelassen hat, je nachdem. Ihr habt es ja schon mitbekommen, nicht das komplette russische Team ist gesperrt für die Olympischen Spiele in Rio, sondern die Regelung ist jetzt die einzelnen Weltverbände sollen entscheiden, welcher Sportler bei den Spielen teilnehmen darf oder nicht. Und die Sportler müssen nachweisen, dass sie nicht Teil gewesen sind des staatlichen russischen Doping-Systems. An dieser Entscheidung gab es viel Kritik, auch von Sportlern, unter anderem von Sergei Witwinow, der ist russischer Hammerwerfer, wird nicht nach Rio fliegen. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte erst mal wissen von ihm, wie er die ganze, oder was er glaubt, was das Problem ist, weil er hat im Juni einen offenen Brief geschrieben an den Präsidenten der IAAF, also an den Deutschen Weltleichtathletikverband. Und da merkt man schon, dass er wütend ist über dieses russische System und wie schwer es im Endeffekt für ihn ist, sauber, also ohne Doping zu trainieren. Also was ist das Problem? Was müsste sich seiner Meinung nach ändern?
Ja, das Problem ist, dass wir ein Dopingproblem haben, dass wir Doping tolerieren und dass der Verband mitgeholfen hat und wie es aussieht auch die Regierung. Und das ist bei uns in Russland noch nicht das Thema.
Und warum ist das nicht so? Was meinst du?
Ich weiß nicht, vielleicht, dass alle sehr patriotisch sind. Alle glauben, der Westen will uns runterkriegen und solche Sachen. Und ich glaube, die meisten springen auf diesen Zug ein und dann kommt sowas raus. Und im Moment müssen wir nicht an die Politik denken, wir müssen an unseren Sport denken. Wie soll dieser Sport in der Zukunft aussehen? Also solche Sachen sollten die Sportler interessieren und die funktionieren.
Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Also du hast ja gerade gesagt, man müsste dieses System mal unterbrechen oder dieses ganze System neu aufbauen. Aber hast du eine Idee, wie das funktionieren kann?
Es geht darum, dass wir jetzt alles aufarbeiten, also was passiert ist, und Schlüsse ziehen. Ich glaube, wenn dann die Aufmerksamkeit dann weg ist, dann ein paar Leute dann anfangen wieder das zu tun, was die vorher gemacht haben. Und das ist ja das Problem, was die Deutschen früher mit der DDR geschafft haben oder fast geschafft haben, das aufzuarbeiten. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für die Zukunft halt.
Meinst du denn, es wäre ein richtiges Zeichen gewesen, wenn jetzt doch der komplette russische Kader an Sportlern für Rio gesperrt worden wäre?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil auf der einen Seite finde ich die Kollektivstrafe, die gehört sowas von nicht in unser Zeitalter. Wir haben so viel dafür gekämpft, dass jeder Mensch, der nichts getan hat, auch nicht verurteilt werden wird. Und jetzt geben wir das auf. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie man das dann anders machen könnte. Also ich glaube, der komplette Ausschluss würde schon viel mehr bringen.
Okay, verstehe. Was ist denn eigentlich mit der Eigenverantwortung der einzelnen Sportler?
Das Problem ist, wir hatten strikte Kriterien vor einem Jahr. Das wird uns die Transparenz bringen, also für die anderen. Das war dann im Endeffekt nicht der Fall. Wenn wir früher wussten, was passiert, dann hätten vielleicht die meisten dann gesagt, okay, wir fliegen mit unserem eigenen Geld dann nach, was weiß ich, dann Deutschland oder andere Länder, wo das Anti-Doping-System ein bisschen besser ist und trainieren halt da, um zu zeigen, dass wir offen sind und keine Angst haben, die Kontrollen und alles. Wie sollen wir das anders beweisen? Das geht ja nicht.
Warst du denn Teil dieses Systems? Also hast du gedopt, bewusst oder unbewusst?
Also soweit ich weiß nicht. Also ich habe nicht gedopt. Aber wissen Sie, diese Frage ist, ich finde, die sollte man nicht stellen, weil ich meine, ein Doper würde Ihnen auch genau das gleiche antworten, wie ich
das stimmt,
gemacht habe.
Ja.
Und wenn die Menschen, die hören zu und sagen, oh ja, der hat gesagt, der dopt nicht. Und ja, dann glauben die dem mal. Ich finde, man sollte das nicht in so einen Kontext bringen, das ganze Thema, weil es geht eher um die strukturellen Probleme. Da sollte man ein bisschen mehr Fokus bringen.
Und die kritisiert Sergei Witwinow. Er ist russischer Hammerwerfer und wird nicht nach Rio fliegen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dreht die Welt eigentlich gerade durch? Also das Gefühl kann man ja schon mal bekommen, ne? Nizza, Würzburg, München. Von überall kommen momentan und vor allen Dingen eben auch verstärkt aus Deutschland viele Meldungen, die uns erschrecken und die schrecklich sind, die schlimm sind. Das war doch früher nicht so, das wird doch immer mehr. Das höre ich immer wieder bei mir um die Ecke auf dem Markt. Und wenn da die Menschen miteinander reden, kommt man manchmal nicht drum herum, dass man da mithört zwangsläufig. Und das lese ich natürlich auch immer wieder in den Kommentaren bei Facebook oder Twitter. Unsere Reporterin Julia Möckel, die hat sich auch diese Frage gestellt und mal versucht zu ergründen, ob da wirklich was dran ist. Und sie hat sich dazu erstmal die Nachrichtenlage der vergangenen Tage genauer angesehen.
Die Radio Wissen. Update.
Greift ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan in einem Regionalzug nach Würzburg eine Touristenfamilie aus Hongkong mit einer Axt und einem Messer an.
Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Täter alleine gehandelt hat. Er hatte am Abend in einem Münchner Einkaufszentrum 9 Menschen erschossen und 16 verletzt.
In Ansbach in Bayern hat sich am Abend ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien vor einem Festivalgelände in die Luft gesprengt.
Es war wirklich ein bisschen viel die letzten Tage. Erst der Axtangriff in einem Zug bei Würzburg, dann der Amoklauf in München, bei dem viele erstmal dachten, es ist Terror. Und jetzt auch noch der Anschlag in Ansbach, der nach letzten Erkenntnissen wohl tatsächlich einen terroristischen Hintergrund hat. Diese extreme zeitliche Häufung lässt sich nach Meinung mancher Psychologen recht rational erklären. Dadurch, dass Menschen, die vielleicht schon länger über eine solche Tat nachdenken, von anderen Tätern hören und denken, jetzt mache ich das auch. Aber ist es nur das oder ist da mehr? Ist die Welt gerade am Durchdrehen? Das, was jetzt kommt, hilft den Angehörigen der Opfer der letzten Tage nicht. Ihre Kinder und Freunde sind tot oder verletzt. Aber vielleicht hilft es uns, die wir überlebt haben und jetzt Angst haben, dass es uns vielleicht auch bald treffen könnte.
Politisch motivierte Anschläge sind kein neues Phänomen. Auch nicht in Westeuropa.
Tagesschau.de hat die Terroranschläge der letzten Jahrzehnte analysiert.
Wenn man die Zahlen der direkten Opfer vergleicht, dann waren vor allem die 1970er und 80er Jahre deutlich schlimmer.
In dieser Zeit sterben in Westeuropa durch den Terror der IRA, ETA und der RAF jedes Jahr mehr als 150 Menschen. Das ist seitdem nur noch zweimal passiert. Einmal 2004, als durch einen Al-Qaida-Anschlag auf Pendlerzüge in Madrid auf einen Schlag 191 Menschen sterben. Und letztes Jahr bei den Anschlägen in Paris. Weil diese Anschläge sich völlig willkürlich gegen jeden von uns richten, haben viele von uns Angst. Statistisch gesehen ist es aber nach wie vor realistischer, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen, als durch Terror. Ähnlich sieht es mit den Kriegen und Konflikten auf der Welt aus.
Wenn wir uns einfach mal Statistiken angucken, die vorliegen über die letzten Jahre, sagen wir seit 1946, dann ist es eher auffällig, dass die Zahl der Konflikte seit, sagen wir, Ende des Ost-West-Konfliktes, also zu Beginn der 90er Jahre, abgenommen haben und nicht zugenommen.
Hat der Hamburger Friedensforscher Martin Kahl 2014 festgestellt. Allerdings stellt das Jahr 2014 leider wirklich eine Art Einschnitt dar. Denn in diesem Jahr gab es mehr Konflikte in der Welt als in den Jahren direkt davor. Und auch mehr Opfer. Vor allem in Syrien, im Irak und in Afghanistan. Um von einer Trendwende zu sprechen, ist es statistisch gesehen noch zu früh. Aber für uns, die wir gerade mittendrin stecken, fühlt es sich eben so an, als wäre es gerade so schlimm wie noch nie. Auch, weil wir viele Konflikte der Vergangenheit gar nicht mehr auf dem Schirm haben, erklärt Martin Kahl.
Denken Sie beispielsweise Anfang der 70er Jahre, der Krieg in Bangladesch, wo in relativ kurzer Zeit 1 Million Tote gab. Das weiß heute überhaupt niemand mehr. Und man setzt sozusagen die Gewalt, die momentan stattfindet, absolut und ist nicht mehr in der Lage, es zu relativieren, sozusagen mit anderen früher stattgefundenen großen Gewaltvorkommnissen.
Und dazu kommt noch, früher haben wir nicht so viel mitbekommen.
Jeder hat seine Handykamera heute dabei. Es ist viel leichter möglich als früher, Gewaltbilder zu produzieren und dann auch relativ einfach über Social Media zu verbreiten.
Tatsächlich raten viele Psychologen, öfter mal das Handy weglegen. Nicht jeden Amoklauf oder Terroralarm live per Twitter mitverfolgen. Denn auch das trägt dazu bei, dass wir uns ein bisschen unsicherer fühlen, als wir es tatsächlich oder statistisch gesehen sind. Uns mehr Sorgen machen als nötig. Ich habe das selbst gemerkt am Freitagabend. Da habe ich bis spät in die Nacht die verschiedenen Fehlalarme und widersprüchlichen Meldungen aus München mitverfolgt. Hat mir nicht gut getan.
Also, statistisch gesehen Es ist nach wie vor realistischer, bei einem Autounfall zu sterben, als durch Terroranschläge. Insgesamt hat die Zahl der Konflikte sogar abgenommen weltweit. Nur, wir nehmen das anders wahr, weil wir viele alte Konflikte gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Julia Möckel hat das für uns nochmal aufgedröselt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Nein, die Welt dreht nicht durch. Auch wenn das natürlich momentan so ein bisschen anders erscheint. Subjektive Wahrnehmung, objektive Wahrnehmung, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und wir müssen an dieser Stelle auch nochmal festhalten, es gibt immer wieder Geschichten, die dann doch auch noch ganz schön sind, weil sie uns irgendwie zeigen, dass es Menschen gibt, die sich selbst gegenüber auch durchaus kritisch eingestellt sind. Pascal Fischer ist bei mir. Pascal, du hast eine Geschichte gefunden. Es geht um einen Polizisten in Norwegen, der hat sich selbst angezeigt. Was hat er denn verbrochen?
Naja, das war so. Der Polizist Arne Stavnes ist Bootspatrouille gefahren vor der Insel Utøya. Und Norwegen hat ja am Freitag der Anschläge vor der Insel gedacht, also die von Anders Behring Breivik für 5 Jahren. Naja, da wurde der gute Arne Stavnes fotografiert und in der Zeitung Ferdensgang abgebildet. Und da haben dann mehrere Leser sofort kommentiert, der war ohne Rettungsweste unterwegs. Skandal, denn die Vorschrift besagt in Norwegen bei Booten unter 8 Meter Länge Rettungsweste tragen.
Da ist er also sehr intensiv beobachtet worden. Das ist aufgeflogen. Ja, und dann?
Ja, dann hat er sich selbst einen Strafbescheid über 500 Kronen ausgestellt. Das sind 53 Euro. Und das hat er dann sogar veröffentlicht auf Facebook. Und man muss jetzt kein Norwegisch können. Die Lach-Emojis in der Diskussion, in der sehr langen Diskussion, die sprechen für sich.
Kein korrupter Bulle, kein über dem Gesetz stehender Kopf, keiner, der nur austeilt, aber nicht einstecken kann. Die Welt ist doch noch gut an der einen oder anderen Stelle. Danke dir, Pascal.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt ja jeden Tag eine neue Meldung darüber oder auch mehrere, mit welchen Mitteln Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wieder für demokratische Verhältnisse sorgen will in der Türkei. Also in seinem Sinne demokratisch. Unter anderem meldet CNN Türk heute, dass es offenbar Haftbefehle gegeben hat gegen 42 Journalisten. Unsere Korrespondentin Luise Sammann in Istanbul. Luise, was weißt du über diese Haftbefehle?
Was im Moment feststeht, ist, dass es wohl wieder ganz eindeutig um Leute geht, die der Gülen-Bewegung nahegestanden haben. Das geht, glaube ich, im Moment in Deutschland manchmal ein bisschen unter in der Berichterstattung und ist ganz wichtig, dass man das nochmal betont. Diese Verhaftungswellen, die hier passieren, die sind nicht willkürlich, soweit man das beobachten kann, sondern es trifft ganz klar Sympathisanten dieser Gülen-Bewegung. Und darüber sind sich auch die Menschen hier sehr bewusst. Das heißt, auch viele Erdogan-Kritiker, mit denen ich spreche, sind mit diesen Verhaftungen absolut einverstanden, weil sie Gülen und die Gülen-Bewegung ganz klar als ein Übel sehen, gegen das man vorgehen muss. Das heißt, es ist nicht so, dass hier jeder das Gefühl hat, er könnte im nächsten Augenblick verhaftet werden.
Und das ist im Endeffekt auch das, was den Journalisten jetzt vorgeworfen wird, weswegen sie verhaftet worden sind, weil sie der Gülen-Bewegung nahestehen. Oder gibt es noch
ganz
andere
genau.
Gründe?
Ich glaube, bei 40 davon ist ganz klar, dass die für Gülen-nahe Medien gearbeitet haben. Bei 2 Namen, da fragt man sich, wie die es auf diese Liste geschafft haben. Aber eigentlich ist es nach wie vor so, dass es sich gegen Gülen-Leute handelt.
Wie ist es eigentlich mit deiner eigenen Arbeit? Ist die in irgendeiner Weise seit dem verhinderten Putsch beeinträchtigt? Bekommst du davon irgendwas mit zu spüren?
Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen, weil es sich, wie gesagt, so offensichtlich gegen Gülen-Leute richtet. Mhm. Und wir ausländischen Journalisten hier fallen da natürlich nicht unter Verdacht so schnell. Was ich ganz eindeutig spüre, ist, dass viele Türken im Moment einfach nicht mehr mit uns sprechen wollen. Das heißt, viele Erdogan-Kritiker haben entweder Angst in diesen Tagen, weil es richtet sich zwar im Moment noch alles gegen die Gülen-Bewegung, aber es wächst eben diese Angst, dass die Leute sagen, naja, wer weiß, jetzt werden erstmal die Gülen-Leute aus dem Weg geräumt und dann sind wir dran. Das heißt, es gibt doch viele, die inzwischen mir sagen, nein, ich möchte nicht sprechen, nicht ins Mikro, sowieso nicht.
Seit dem Putschversuch vor 1,5 Wochen sind ungefähr 13.000 Menschen verhaftet worden, 60.000 suspendiert, darunter auch viele Soldaten, Polizisten, Richter, Staatsanwälte sind dabei gewesen. Wie funktioniert das eigentlich? Weil ich meine, im Endeffekt, das sind ja alles Menschen, die ja nicht nur am öffentlichen Leben teilnehmen, sondern es ja auch regeln.
Man kann es sich kaum vorstellen, aber wenn man jetzt auf die Straße hier in Istanbul mal rausgeht und einfach herumläuft, man würde gar nicht merken, was hier los ist. Es ist wirklich, das Leben läuft hier eigentlich ganz normal weiter. Das liegt einmal sicherlich daran, dass die vielen, vielen Militärverhaftungen, also die es da im Militär gegeben hat, die spürt natürlich der Normalbürger so nicht. Die spürt man nicht in den Straßen. Bei den Polizisten ist es so, es sind, glaube ich, 8.000 Polizisten verhaftet worden. Es gibt in der Türkei 250.000 Polizisten, soweit ich weiß. Das heißt, das ist immer noch keine Menge, die jetzt wirklich das System zum Einstürzen bringt. Bei den Richtern und so weiter, da haben sich wohl auch einige türkische Bürger schon gefragt, ob jetzt bald hier völlige Rechtlosigkeit herrscht. Und da gibt es jetzt schon beruhigende Statements von Regierungsvertretern, die erklären, dass innerhalb der nächsten Monate Tausende von Richtern neu eingestellt werden sollen. Teilweise Leute, die sich noch im Referendariat befinden. Aber was man sicherlich auch sagen kann, ist, das Ganze ist ja keine völlig spontane Aktion. Das sieht man auch an diesen Zahlen hier. Diese Vorbereitungen für den Austausch von so vielen Menschen, zum Beispiel im Justizsystem, die hat es seit langem gegeben. Es hat diese Liste seit langem gegeben, dass da Tausende von Menschen suspendiert werden sollen. Und da hat man sich anscheinend auch schon lange Gedanken darüber gemacht, durch wen die ersetzt werden sollen, durch AKP-treue Leute nämlich.
Kommen wir noch mal kurz auf die 13.000 Verhaftungen zurück. Wie ist das denn mit dem Platz in den Gefängnissen? Oder bedeutet verhaftet dann nicht zwangsläufig auch, dass die im Gefängnis landen? Und falls doch, gibt es überhaupt genug Platz?
Ja, das ist auch eine berechtigte Frage. Es gab ganz am Anfang, in den ersten Tagen nach dem Putschversuch, da kursierten hier tatsächlich Bilder von Turnhallen, die gefüllt waren mit Handschellen, gefesselten Gefangenen, die da irgendwie erstmal zwischengelagert wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat sich dann aber relativ schnell wohl beruhigt und die Leute wurden auf Gefängnisse verteilt. Da hört man jetzt jedenfalls nichts mehr von, dass es da Unterbringungsprobleme gäbe. Ansonsten ist es so, dass durch diesen Ausnahmezustand, der hier ausgerufen wurde, wurde die Zeit für Untersuchungshaft, also die Zeit, die jemand im Gefängnis bleiben kann, ohne dass es zum Prozess kommt, die wurde ja jetzt auf mehrere Monate verlängert von eigentlich 4 Tagen. Und das wird jetzt sicherlich sehr, sehr spannend in den nächsten Wochen zu sehen, wie funktioniert das Justizsystem hier überhaupt noch? Gibt es irgendeine Hoffnung auf faire Verhandlungen? Das können wir im Moment noch nicht beurteilen. Natürlich gibt es Ängste, dass es diese fairen Verhandlungen überhaupt nicht geben wird, aber noch ist es zu früh, um das zu sagen.
Luise Sammann, über die Verhaftung in der Türkei. Heute sind Journalisten verhaftet worden. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und inzwischen gab es auch noch die Meldung von Amnesty International, dass türkische Kuhverdächtige ohne Wasser, Essen und medizinische Versorgung festgehalten werden. Und darüber hinaus sind auch noch 100 Mitarbeiter der Fluggesellschaft Turkish Airlines entlassen worden.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Es gibt Firmen, die wollen ihre Kunden dazu bringen, sich umweltfreundlich zu verhalten. Und dafür gibt es zum Teil extra Belohnungen. Welche Belohnungsmethode am besten funktioniert, das haben jetzt Forscher in den USA getestet. Da belohnen manche Firmen ihre Kunden, indem sie Treuepunkte und Rabatte verteilen. Andere werben damit, dass sie für einen guten Zweck spenden, wenn die Kunden bei Umweltaktionen mitmachen. Die Forscher haben 4 Studien gemacht und sich Aktionen in Restaurants und Hotels angeschaut und im Onlinehandel. Am zufriedensten waren demnach Kunden, wenn dank ihres sparsameren Verhaltens eine andere Organisation eine Spende bekommen hat. Treuepunkte oder Rabatte haben dagegen nicht gut funktioniert. Deshalb empfehlen die Forscher Unternehmen, sie sollten ihren Kunden am besten freistellen, ob sie Rabatte wollen und damit einen eigenen nutzen oder eine Spende für andere. So würden dann möglichst viele Verbraucher an umweltfreundlichen Aktionen teilnehmen. Wenn plötzlich auf eurem Rechner nichts mehr geht und ihr Lösegeld zahlen sollt, um das zu beheben, dann seid ihr Opfer einer Ransomware geworden. Durch diese eingeschleusten Viren können Kriminelle euch den Zugang zu den Daten auf eurem Computer blockieren. Und solche Angriffe sind ein zunehmendes Problem in Europa, sagt die europäische Polizeibehörde Europol. An die könnt ihr euch auch wenden, falls ihr Opfer von so einer Online-Erpressung werdet. Dazu hat Europol heute eine Website freigeschaltet, nomoreransom.org. Da bietet die europäische Polizeibehörde Software gegen Ransomware an, mit der ihr eure Daten wieder zugänglich machen könnt. Allerdings betont Europol, dass das erstmal nur gegen einige Ransomviren hilft. Viele andere konnten noch nicht entschlüsselt werden. Deshalb müssten wir Verbraucher unsere Computer auch weiter selbst schützen, zum Beispiel indem wir nicht auf kriminelle Websites gehen und keine unbekannten E-Mail-Anhänge runterladen. Wer trotzdem Opfer von Ransomware wird, sollte laut Europol kein Lösegeld bezahlen. ein Selfie mit einer Robbe im Wattenmeer. So eine Erinnerung an den Urlaub hat katastrophale Folgen für die Tiere. Das sagen Umweltschützer der Seehundstation Norden-Norddeich in Niedersachsen. Sie haben allein dieses Jahr schon 130 verwaiste Heuler aufgenommen. Ein Grund sei der Selfie-Wahn von Touristen. Denn Robben brauchen vor allem Ruhe und einen Sicherheitsabstand von 300 Metern. Viele Wattspaziergänger halten sich aber nicht daran. Andere Störungen sind Segel- und Motorboote, Surfer, Flugzeuge oder Feuerwerke auf den ostfriesischen Inseln. All das schwächt die Robbenjungen und kann sie von den Müttern trennen. Die Auffangstationen nehmen nur vereinzelte Jungtiere auf. Nach 60 Tagen Aufpäppeln können sie wieder ausgesetzt werden.
D-Radio Wissen.
In Surabaya in Indonesien, da laufen im Moment die Vorbereitungen zu einer Konferenz. Es soll nämlich ein Treffen stattfinden in einigen Monaten in Ecuador. Und diese Konferenz steht unter dem Namen Habitat 3. Da soll es darum gehen, wie die Menschheit in Zukunft wohnen wird. Denn wissen wir alle, es gibt einige Herausforderungen, also zugebaute und teure Innenstädte, flächendeckender Webzugang und so wohnen und bauen, dass es die Ressourcen schont. Für abgefahrene Ideen müsst ihr aber jetzt nicht den Flieger nehmen und nach Ecuador reisen, sondern begebt euch einfach nach Bochum und hört mal eben zu. Studenten an der FH dort schlagen vor, lebt im Ballon. In einer großen Kunststoffhülle zwischen zwei Wohnhäusern. Rein kommt man über eine umfunktionierte Telefonzelle. Und spätestens da fragt man sich natürlich, what the... Lassen wir uns mal erklären, von Pascal Fischer. Also ein Ballon mit Telefonzelle unten dran. Und das soll jetzt die Wohnungsnot lösen bei den Studenten, oder was?
Ja, genau so. Das macht man, indem man Räume nutzt, die für den Immobilienmarkt einfach unbrauchbar sind. In diesem Fall war das so eine Baulücke von 3,40 Meter Breite. Und da ist dann an beiden Häuserwänden in der Bochumer Innenstadt eine Art Ballon befestigt. Das ist aus transparenter Haut, da kannst du so ein bisschen reingucken. Sieht aus wie eine Blase oder eben so ein Ballon. Ist nicht viel drin, außer einer weichen Grundfläche. 15 Quadratmeter Grundfläche gibt's da, halt wie so eine Studentenbude. Ja. Das erzählt mir Agnes Giannoni, die das Projekt an der FH Bochum in 2 Jahren entwickelt hat.
Da sind die Studenten draufgekommen, weil sie eine Befragung durchgeführt haben an der Ruhr-Uni. Und es ist halt rausgekommen, dass Studenten heutzutage ganz viele Dinge einfach auf ihrem Bett machen. Und so ist der Boden dieser Wohnblase ein ganz weicher Stoff, auch wie so eine Luftmatratze. Und sobald man hochkommt, bewegt man sich auch anders. Also das Ganze kann man sich auch vorstellen wie ein riesengroßes Bett.
Ich fühle mich gerade sehr stark an mich selbst erinnert, an meine Uni-Zeiten, das stimmt tatsächlich, aber auch sehr viel auf dem Bett gemacht für die Uni. Okay, ich kann mir noch mehr vorstellen, dass wir im Studentenleben so das ein oder andere im Bett veranstalten, aber alles in so einer transparenten Blase, also so zum Zugucken, finde ich schon strange.
Ja, ne, habe ich mich auch gefragt, womöglich noch mit Sonnenlicht, dann wird alles noch heißer und mehr aufgeheizt. Nein, sagte mir dann Agnes Giannoni.
Aber es ist ja in eine Baulücke gequetscht und da ist eigentlich ständig Schatten. Da kommt das Licht mal von der Seite rein. Und was für uns überraschend war, ist, dass von außen kann man natürlich sehen, was drinnen stattfindet. Aber wenn man drin ist, hat man irgendwie doch das Gefühl, man bewegt sich in einem sehr intimen Raum.
Und was ist mit dem Bett? Also, wenn ich da so drin liege?
Ja, das Bett ist nicht das Einzige, was da drin liegt. Da langweilst du dich jetzt nicht. Nee, es gibt auch so ein paar Möbel, das sind so luftgefüllte Säcke. Die kannst du hin und her rücken, wie du willst. Und du kannst da auch die Luft rauslassen. Dann entsteht ein Vakuum und die schmiegen sich so an die Außenform an. Ja, also prinzipiell ist das echt minimalistisch gedacht. Vielleicht spielte da auch eine Rolle, dass das Architekturstudenten waren, die sich das ausgedacht haben. Denn die sind ja eh den ganzen Tag an der Uni, machen ihre Projekte und brauchen laut der Umfrage dann auch keine Mikrowelle oder Ofen und sowas zu Hause.
Aber Strom und so weiter gibt es ja, ne, für den Laptop zum Arbeiten. Mhm. Das heißt, da gibt es dann auch einen Zugang und zwar durch eine Telefonzelle. Also wie ist das konstruiert?
Ja, das ist der Alleskönner da. Das war der Gag halt. Die stand da in dieser echten Baulücke und die wurde dann ins Konzept integriert. Die hat ja 1 Quadratmeter Fläche erstmal. Ideal als Treppenhaus, Klo und Dusche haben die sich dann gedacht. Eintreten und austreten sozusagen.
Da schiebt man aus der Rückwand heraus beispielsweise das Waschbecken. Dann gibt es so eine Bank, wo man auch die Schuhe verstauen kann, weil die Blase darf nur ohne Schuhe betreten werden. Und da ist eben auch das WC integriert. Und die Dusche haben Sie dann in der Hand, wenn Sie duschen wollen. Oder wenn Sie sich die Hände waschen wollen, dann legen Sie quasi diesen Duschkopf in das Waschbecken hinein.
Er kann sich da also fühlen, so wie in der Kindheit, ne? Wenn du hochgeklettert bist auf den Schrank, um Kekse zu stehlen. Ne? Du kletterst hier auf das Klo und von dort dann in diese Blasenbude.
Und das funktioniert dann mit Belüftung oder ohne?
Ja, die haben wirklich Lüfter benutzt, aber ein bisschen zu laute und das wird jetzt wohl geändert demnächst. Aber genervt hat es keinen, der das schon getestet hat mit Übernachtung.
Das Gegenteil passiert. Also, dass die Leute sagen, also von außen ist extrem laut und dann geht man rein und man nimmt es ganz anders wahr. Und an sich waren bisher alle total begeistert.
Und wann geht das Ding in Serie?
Ja, das ist noch nur ein Prototyp. Das hat 10.000 Euro gekostet. Dies Geld gab es wiederum als Konzernspende und die Projektmacher haben sich da noch nicht so ganz überlegt, wie marktfähig das ist. Das ist noch unklar.
Dann bleibt es hoffentlich nicht nur eine Blase. Wohnen im Ballon, duschen und ein- und austreten dann über eine angedockte Telefonzelle. Ich muss die ganze Zeit, wenn ich das sage, muss ich an die Matrix denken, aber vielleicht bin ich da auch schon ein Schrittchen zu weit. Hierbei geht es auf jeden Fall nicht. Ihr könnt euch dieses ganze Projekt auch mal ansehen im Kunstmuseum Bochum oder im Netz. Da geht es auch, nämlich bloon-project.de.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
In der vergangenen Woche, da habe ich hier mit unserem Korrespondenten Thilo Kössler gesprochen, und zwar über den Parteitag der Republikaner. Und da war die Bilanz von Thilo doch sehr, sehr eindeutig.
Ich habe den Eindruck gewonnen auf diesem Parteitag, dass es ein ganz schmutziger Kampf geben wird. Die Partei hat sich so eingeschossen auf zum Teil entwürdigende Art und Weise, auf einem ganz niedrigen politischen Niveau eingeschossen auf Hillary Clinton. Das lässt das Schlimmste befürchten.
Ja, für die Republikaner war der Parteitag ein Flop. Auf der anderen Seite, die Demokraten hat es wahrscheinlich gefreut, die werden ab heute ihre Chance nutzen. Und zwar wollen sie es natürlich besser machen. In Philadelphia beginnt heute der Parteitag der Demokraten. Hauptredner sind Michelle Obama und Bernie Sanders. Unser Korrespondent Thilo Kössler ist auch da wieder am Start, guckt sich das Ganze an für uns. Thilo, Bernie Sanders wird heute Abend sprechen und viele warten sehr gespannt darauf. Allerdings gibt es da diese geleakten E-Mails von WikiLeaks und die zeigen, dass die Parteiführung Hillary Clintons ihren internen Rivalen, eben Bernie Sanders, ausgebremst hat. Wie wird er und wie wird Hillary Clinton darauf reagieren?
Also zunächst mal, glaube ich, Sonja, ist diese E-Mail-Affäre das Schlimmste, was der Demokratischen Partei so kurz vor dem Auftakt der Convention hier passieren konnte in Philadelphia. Es sollte ein Parteitag der Harmonie werden, der Einheit, des Aufbruchs, und stattdessen geben die Demokraten jetzt das Bild einer intriganten, manipulativen Partei ab, der kein Mittel fremd ist. Es ist deutlich geworden, auch hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Es gibt Eifersucht und Misstrauen, es gibt Neid und Missgunst. Das hat bereits der Parteivorsitzenden das Amt gekostet. Debbie Wasserman Schwartz ist zurückgetreten. Das wird wirksam, wenn der Parteitag zu Ende ist. Heute Morgen hat sie sich bei einem Frühstück der Partei der Öffentlichkeit gestellt, der Parteiöffentlichkeit gestellt, und da ist sie ganz, ganz furchtbar ausgebuht worden. Bernie Sanders hat gestern bereits reagiert. Er hat gesagt, jawohl, ich bin empört, ich bin enttäuscht, aber ich bin nicht schockiert. Ich habe das im Grunde schon gewusst. Ich habe gewusst, dass die Partei Hillary Clinton bevorzugt, und er hat sehr politisch argumentiert. Er hat gesagt, im Grunde müssen wir das hinter uns lassen, denn es muss ein gemeinsames Ziel geben, und dieses Ziel muss heißen, wir müssen Donald Trump besiegen.
Jetzt war es ja für die Republikaner vergangene Woche schon nicht so richtig toll, wie es gelaufen ist, und ich habe gedacht, die Demokraten, die werden es jetzt vielleicht nutzen oder auf jeden Fall ihre Chance nutzen, es besser oder anders zu machen, aber unter den Vorbedingungen bisschen schwierig, oder?
Ja, das ist jetzt wirklich ein schwerer Schlag ins Kontor. Ich glaube, dass das den ganzen ersten Tag überschatten wird. Ganz interessant ist, dass die Parteitagsregie jetzt die Rednerliste geändert hat. Es wird nicht nur Sanders sprechen, der einen ganz prominenten Redeplatz bekommen hat. Und es wird nicht nur die Michelle Obama sprechen, die Frau von Barack Obama, sondern es ist auch Elizabeth Warren auf die Redeliste gesetzt worden. Elizabeth Warren galt als mögliche Kandidatin für den Vizepräsidentenposten. Sie ist eine Vertreterin des linken Flügels und wäre der Favorit, die Favoritin gewesen für Bernie Sanders im Amt des Vizepräsidenten. Dass man sie jetzt auf die Rednerliste gesetzt hat, ist ein Zeichen dafür, dass man sich jetzt sehr stark bemühen muss um die Wähler, die Anhängerschaft von Bernie Sanders. Diese Anhängerschaft will man auf die Seite von Hillary Clinton ziehen und das wird nun unter dem Vorzeichen dieser E-Mail-Affäre doch ein bisschen schwierig. Es gibt viele Anhänger von Bernie Sanders, die jetzt sagen, nee, also diese Frau können wir nicht wählen. Das ist das alte Establishment, das ist die alte Partei, das ist genau das, was wir nicht mehr haben wollen. Und deshalb ist dieses Zeichen, Elizabeth Warren jetzt auf die Rednerliste zu setzen, ist ein Signal an diese Parteibasis, die Partei dringend nötig hat. Junge Leute, kritische junge Leute, Leute, die Reformen wollen, die das Land nach vorne bringen möchten.
Welches Standing hat Hillary Clinton denn eigentlich im Vergleich zu Donald Trump in der eigenen Partei?
Also jeder Mann weiß, glaube ich, in der Partei, dass wenn es jemand packen kann, dann sie. Aber das ist ganz eigenartig. Sie hat einen sehr schlechten Ruf. Nicht nur in der Öffentlichkeit, in der wählenden Öffentlichkeit, sondern auch in der eigenen Partei. Sie gilt als unnahbar, sie gilt als kühl, sie gilt als berechnend. Vor allem, sie markiert keinen Neuanfang, keine Aufbruchsstimmung. Es geht sogar kein Zauber aus von ihrer Kandidatur. Sie ist seit 24 Jahren in der nationalen Politik bekannt. Sie ist Teil des Establishments. Ein Teil dieser Ostküstenelite. Sie hat eine Nähe zur Wall Street. Sie gilt als nicht ganz aufrichtig. Also ohne Zweifel hat sie ein Glaubwürdigkeitsproblem und sie hat ein Mobilisierungsproblem. Leute aus ihrem direkten Umfeld schildern sie ganz anders. Sie sagen, sie ist eine Frau, die zuhören kann. Sie ist warmherzig. Sie ist witzig. Sie kann offen sein. Sie ist spontan. Aber das kommt bei ihren öffentlichen Auftritten, die sehr stark unter dem Vorbehalt einer Vorsicht stehen, die sehr stark alles berücksichtigt, wo man das Gefühl hat, sie hat nicht nur einen Ratgeber gefragt, sondern einen ganzen Stab von Ratgebern gefragt und hat einen Kondensat herausgezogen. Das kommt irgendwie nicht so rüber, dass man das Gefühl hat, so, und diese Frau, die kann wirklich richtig begeistern. Deshalb ist dieser Parteitag für sie, glaube ich, sehr, sehr, sehr entscheidend. Und man darf gespannt sein, was sie dann in ihrer großen Rede, der sogenannten Acceptance Speech, am Donnerstagabend zu sagen hat.
Heute ist der Auftakt des Parteitags der Demokraten in Philadelphia. Unser Korrespondent Thilo Kössler wird uns darüber auf dem Laufenden halten. Weitere Redner sind übrigens bis Donnerstag Barack Obama, Bill Clinton und der Ex-Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg. Der ist parteilos und genau deshalb glaubt Hillary Clinton daran, dass er andere, ebenfalls nicht parteigebundene Wähler für sie mobilisieren kann.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Pascal Fischer ist nochmal bei mir. Heute nicht nur Fashion-Victim, sondern auch unser Sexperte. Denn Pascal, wir jungen Menschen zwischen 18 und 34 sind offen für Neues. In Beziehung, aber sehr konservativ, wenn es um Sex geht. Hat zumindest eine europäische Studie herausgefunden. Pascal, offen, aber konservativ? Ist doch eigentlich ein Widerspruch.
Nö, gar nicht. 74%, die sagen, Treue ist in der Beziehung unverzichtbar und 58% finden, ohne Liebe geht's gar nicht in der Partnerschaft. Aber wenn es jetzt wirklich nur um Sex geht, ja, was man da erlebt oder will, dann sieht's viel frischer aus. Fast jeder Fünfte sagt, ich hatte noch nie gleichgeschlechtlichen Sex, würde es aber gerne mal ausprobieren. Und nur jeder zehnte Mann, aber jede vierte Frau sagen das.
Wie repräsentativ ist diese Studie?
Ja, das ist ein ziemliches Riesending, in 32 Ländern gemacht, die heißt Generation What und bislang wurden 770.000 Leute befragt. Das Ganze läuft vom Bayerischen Rundfunk, vom Südwestrundfunk und vom ZDF.
In der Partnerschaft konservativ, ansonsten aufgeschlossen, Liebe und Sex von 18 bis 34 Jahren. Zu welcher Fraktion ich gehöre, ich muss tatsächlich noch darüber nachdenken, Pascal, wie ich das so halte. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Ich frage dich auch nicht, wie du das so hältst.
Nö, ist schon okay.
Denke mir so meinen Teil. Das war die Redaktionskonferenz am Montagabend. Pascal und ich wünschen euch noch einen schönen Montagabend. Und Wir hören uns gerne wieder, wenn ihr mögt, dann morgen. Bis dahin, mein Name ist Sonja Meschkat. Ciao.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.